Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Die 150 Psalmen des Alten Testaments, sie sind so etwas wie das Gesangbuch der Bibel. Auch wenn uns keine einzige Melodie überliefert wurde, so bleibt uns doch wenigstens ein Schatz an Gebeten, die wir uns teilweise zu eigen machen können. Das liegt zum einen daran, dass in den Psalmen Nöte, Ängste und Bitten ausgesprochen werden, die uns heute genauso beschäftigen wie die Menschen damals. Aber darüber hinaus gibt es Psalmen, die auf prophetische Weise in die Zukunft blicken oder auch schon in Erfüllung gegangen sind. Damit sind sie bestens geeignet, den Glauben der Christen auch heute zu stärken. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Diesmal geht es hier um die Psalmen 46, 47 und 48. Die Psalmen 46, 47 und 48, sie passen thematisch so gut zusammen, dass ich sie gern als Einheit betrachte. Zunächst wird uns Gott als jemand vorgestellt, bei dem wir Zuflucht finden können, wie in einer Burg, die von den Feinden nicht eingenommen werden kann. Dann geht es in Psalm 47 um Gott, den König, dem letztlich alle Völker untertan sein werden. Und in Psalm 48 wird uns die Stadt Gottes vor Augen gemalt. Bei manchen Stichpunkten, die ich eben genannt habe, setzt bei mir gleich das Kopfkino ein. Das heißt, ich höre zum Beispiel, Gott ist der König, und schon denke ich an eine ferne Zukunft. Ich höre Stadt Gottes, und sofort fällt mir dazu das himmlische Jerusalem ein. Aber Vorsicht! Haben die Verfasser der drei Psalmen wirklich das gemeint? Könnte es nicht sein, dass sie nur zum Ausdruck bringen wollten, dass beispielsweise Jerusalem in ihren Augen die Stadt Gottes ist? Und dass Gott in dieser Stadt das Sagen hat und er im geistlichen Sinn ihr König sein soll? Nun, vielleicht war das tatsächlich die ursprüngliche Absicht der Psalmisten, was aber nicht ausschließt, dass ihre Worte trotzdem auch eine prophetische Dimension haben. Schauen wir uns nun diese drei Psalmen ein wenig genauer an. Zunächst Psalm 46. Die Einleitung zu diesem Psalm lautet, wenn man sie Wort für Wort aus dem Hebräischen übersetzt, dem Chorleiter von den Söhnen Korachs nach Alamot, ein Lied. Vier kurze Sätze, vier knappe Sinneinheiten, ja und dennoch sind sie irgendwie schwer zu verstehen. Was hat es vor allem mit dem Begriff Alamot auf sich? Die hebräische Grundform dazu lautet Alma, auf Deutsch junges Mädchen oder Jungfrau. Einer der bekanntesten Verse, in denen dieser Begriff verwendet wird, steht im Jesaja-Buch Kapitel 7. Dort heißt es, »Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen Immanuel.« Wenn nun am Anfang von Psalm 46 zu lesen ist, nach Alamot, dann kann das meines Erachtens zweierlei bedeuten. Entweder, dass dieser Psalm von Mädchenstimmen oder zumindest von ziemlich hohen Stimmen gesungen werden sollte, oder es gab damals ein bekanntes Lied mit dem Titel »Die Jungfrauen« und auf dessen Melodie sollte nun der Text des Psalms gesungen werden. Die Herausgeber der Lutherbibel haben sich für die zweite Deutung entschieden. Die Herausgeber der Elberfelder Bibel haben dagegen einfach den hebräischen Begriff Alamot beibehalten, um nichts falsch zu machen. Wie es auch sei, Psalm 46 ist ein Psalm der Befreiung, und er erinnert mich an ein anderes bedeutendes Befreiungs- und Siegeslied, das aber nicht im Psalter zu finden ist, sondern überraschenderweise im zweiten Buch Mose. Angestimmt wurde es, nachdem die Israeliten aus der ägyptischen Knechtschaft befreit worden waren. Auf der Flucht vor den Leuten des Pharaos durchquerten sie trockenen Fußes das Schilfmeer. Doch als die Leute des Pharaos ihnen folgen wollten, gingen diese in den Fluten unter. Erleichterung und Freude bei den Israeliten. Es wird berichtet, da nahm Miriam, die Prophetin, Aarons Schwester, eine Pauke in ihrer Hand, und alle Frauen folgten ihr nach mit Pauken im Reigen. Und Miriam sang ihnen vor, Lasst uns dem Herrn singen, denn er hat eine herrliche Tat getan. Ross und Mann hat er ins Meer gestürzt. Diese Bibelstelle macht deutlich, bevor ein Befreiungs- oder Siegeslied gesungen werden kann, hat es eine handfeste Bedrohung gegeben. Welche Bedrohung im Fall von Psalm 46 überwunden oder beseitigt wurde, das wird jedoch nicht eindeutig gesagt. Aber die Bedrohung muss gigantisch gewesen sein. In Vers 3 heißt es beispielsweise: Darum fürchten wir uns nicht, wenngleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer senken. Und in Vers 7 ist zu lesen: Die Heiden müssen verzagen und die Königreiche fallen. Das Erdreich muss vergehen, wenn Gott sich hören lässt. Für mich liegt der Schluss nahe, dass hier ein endzeitliches Szenario beschrieben wird. Und das bringe ich mit der Wiederkunft Jesu in Verbindung. Der Apostel Paulus schreibt im Römerbrief Kapitel 9 in den Versen 27 und 28: Jesaja aber ruft aus über Israel: Wenn die Zahl der Israeliten wäre wie der Sand am Meer, so wird doch nur ein Rest gerettet werden. Denn der Herr wird sein Wort, indem er vollendet und scheidet, ausrichten auf Erden. Meiner Meinung nach kann man Psalm 46 als Lied der Befreiung und des Sieges deuten, das eines Tages von den restlichen gläubigen Israeliten gesungen werden wird. Von jenen Israeliten, die Paulus unter Berufung auf Jesaja im Römerbrief erwähnt. Sie werden jubeln, dass sie durch das Kommen Christi von ihren Feinden befreit werden. Ich würde mich nicht trauen, diese Deutung vorzuschlagen, wenn nicht auch die beiden darauffolgenden Psalmen 47 und 48 auf einen bestimmten Abschnitt in der Endzeit hinweisen würden. Einzeln für sich genommen sind die Indizien, dass diese Psalmen als prophetisches Wort ausgelegt werden können, nicht besonders stark, aber im Zusammenhang kommt man daran kaum vorbei. Bei der Auslegung der Heiligen Schrift ist es übrigens grundsätzlich wichtig, immer den Zusammenhang zu betrachten, in dem ein bestimmter Vers oder ein Bibelabschnitt steht. Sonst geht's einem womöglich so wie einem kleinen Jungen, der anhand der Bibel erklären sollte, was eine Lüge ist. Er hat einfach zwei Bibelstellen, auf die er gestoßen ist, zusammengefasst und dann erklärt: Eine Lüge ist dem Herrn ein Greuel, aber sie ist eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Tja, so sollten wir mit dem Wort Gottes natürlich nicht umgehen, sondern stets den Zusammenhang betrachten, in dem ein Bibelvers steht. Hören Sie nun aus Psalm 46 die Verse 1 bis 4, zitiert nach der Lutherbibel. Ein Lied der Söhne Korach, vorzusingen nach der Weise Jungfrauen. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht, wenngleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer senken, wenngleich das Meer wütete und wallte und von seinem Ungestüm die Berge einfielen. Selah. Im Grunde verlangt uns dieser Psalm einiges ab, nämlich eine große Portion Gottvertrauen. Der Jubel ist zwar irgendwie ansteckend, aber in Vers 3 heißt es ausdrücklich: Darum fürchten wir uns nicht, wenngleich die Welt unterginge. Also, wir fürchten uns nicht, selbst wenn der völlig unwahrscheinliche Fall eintreten sollte, dass die Welt untergeht. Sie merken, ich übertreibe absichtlich. Denn ich will deutlich machen: Können wir dem Psalmschreiber vertrauen? Brauchen wir uns wirklich nicht zu fürchten, selbst wenn die Welt untergeht? Werden wir dann tatsächlich bei Gott Zuflucht finden? Ja, würde zum Beispiel Martin Luther sagen, der vermutlich vom Text dieses Psalms zu einem seiner bekanntesten Lieder inspiriert wurde. Ein feste Burg ist unser Gott, ein gute Wehr und Waffen. Er hilft uns frei aus aller Not, die uns jetzt hat betroffen. Martin Luther hat es selbst erlebt. Auf Gott ist Verlass. Bei ihm finde ich Zuflucht. Ich selbst habe es auch erlebt, und unzählige Christen können es auch bezeugen. Ein wirklicher Beweis ist das natürlich nicht, aber kommt es darauf wirklich an? In Psalm 34 lesen wir: Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn trauet. Wie eine Speise schmeckt, das kann man nur herausfinden, wenn man sie probiert. Und so ist es auch mit den Zusagen Gottes. Man muss selbst ausprobieren, ob darauf Verlass ist. Jesus hat einmal gesagt, meine Lehre ist nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. Wenn jemand dessen Willen tun will, wird er inne werden, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich von mir selbst ausrede. Auch Jesus fordert uns also auf, es selbst auszuprobieren, ob seine Lehre bzw. Gottes Lehre tragfähig ist, ob sie auch im Alltag Bestand hat. Zurück zu Psalm 46. In Vers 5 lesen wir dort, dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben mit ihren Brünnlein, da die heiligen Wohnungen des Höchsten sind. Dieser Vers beginnt mit dem Wörtchen dennoch, weil uns davor ein Weltuntergangsszenario vor Augen gemalt wurde. Also, Gott ist selbst dann unsere Zuflucht, wenn die Welt untergehen sollte. Die Berge würden ins Wanken geraten und ins tosende Meer stürzen, aber, Vers 5, die Stadt Gottes soll fein lustig bleiben mit ihren Brünnlein, dort, wo die heiligen Wohnungen des Höchsten sind. Während die Lutherbibel die Brünnlein fröhlich plätschern lässt, ist es in anderen Bibelübersetzungen ein Fluss oder ein Strom, der die Stadt Gottes durchzieht und die Einwohner erfrischt. Auch Martin Luther hat zunächst übersetzt, der Strom mit seinen Bächen erfreut die Stadt Gottes. Und das erinnert mich an Psalm 1, in dem es über den gesegneten Menschen heißt, der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Da geht es offenbar um einen Menschen, der durstig ist nach dem Wort Gottes, der sich daran satt trinkt und dann in seinem Leben viel Frucht bringt. Im Buch Hesekiel, Kapitel 47, wird sogar als Vision geschildert, wie ein Strom aus dem Tempel fließt. Und im Buch der Offenbarung heißt es, dass Johannes einen Strom lebendigen Wassers sah, klar wie Kristall, der ausgeht von dem Thron Gottes. Zurück zu Psalm 46. Ich lese weiter ab Vers 6. In Bezug auf die Stadt Gottes heißt es da, Gott ist bei ihr drinnen, darum wird sie fest bleiben. Gott hilft ihr früh am Morgen. Die Heiden müssen verzagen und die Königreiche fallen, das Erdreich muss vergehen, wenn er sich hören lässt. Der Herr Zebaoth ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz. Sela. Kommt her und schauet die Werke des Herrn, der auf Erden solch ein Zerstören anrichtet, der den Kriegen steuert in aller Welt, der Bogen zerbricht, Spieße zerschlägt und Wagen mit Feuer verbrennt. Soweit die Verse 6-10. Hier wird meines Erachtens besonders deutlich, dass von einer Zeit die Rede ist, in der der Messias als Richter auf die Erde gekommen ist. Er ist es, der Kriegen ein Ende macht, der Bogen zerbricht, Spieße zerschlägt und Wagen mit Feuer verbrennt. Der Psalmdichter hat die Zeit danach, die von Frieden erfüllt sein wird, so klar vor Augen, dass er sie auf eine Weise darstellt, als sei sie bereits Realität. Der König ist gekommen und hat alle Ungerechtigkeit auf der Erde besiegt. Dann wird er sprechen, Vers 11, Seid stille und erkennet, dass ich Gott bin. Ich will der Höchste sein unter den Heiden, der Höchste auf Erden. Psalm 46 endet schließlich mit dem Bekenntnis, der Herr Zebaoth ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz. Sela. Liebe Hörer, dessen dürfen auch wir uns gewiss sein. Auch in Zeiten größter Not bleibt er Herr der Lage und er bietet uns Zuflucht. Ein feste Burg ist unser Gott, ein gute Wehr und Waffen. Er hilft uns frei aus aller Not, die uns jetzt hat betroffen. Wir erreichen nun Psalm 47, in dem es weiterhin um die besonderen Eigenschaften Gottes geht. Wurde er uns im Psalm davor vor allem als derjenige vorgestellt, bei dem wir Zuflucht finden können, geht es nun um seine Rolle als Herrscher über die Völker. Ich lese die Verse 1-3. Ein Psalm der Söhne Korach vorzusingen. Schlagt froh in die Hände, alle Völker, und jauchzet Gott mit fröhlichem Schall. Denn der Herr, der Allerhöchste, ist heilig, ein großer König über die ganze Erde. Der Herr ist ein König über die ganze Erde und nicht nur über das Volk Israel, so könnte man hinzufügen. Bis es soweit ist, muss er allerdings noch allen Widerstand, allen Eigendünkel, alle Arroganz und alle Gesetzlosigkeit der Menschen aus der Welt schaffen. Erst dann wird er seine Herrschaft endgültig aufrichten und auf der Erde regieren. Weiter ab Vers 4. Er beugt die Völker unter uns und Völkerschaften unter unsere Füße. Er erwählt unser Erbteil, die Herrlichkeit Jakobs, den er lieb hat. Sela. Jakob, der Name des Stammvaters der Israeliten, steht hier wieder einmal für das ganze Volk Israel. Dieses Volk hat Gott erwählt, weil er es lieb hat. Und an dieser Stelle möchte ich Sie am liebsten, wie schon in der letzten Sendung, dazu auffordern, mit mir gemeinsam das Adventslied anzustimmen, »Freue dich, Welt, dein König naht«. Denn es handelt nicht nur vom ersten Kommen Jesu, als er als kleines Kind auf die Welt kam, sondern auch von seinem zweiten Kommen, irgendwann in der Zukunft. Hören Sie einmal ganz bewusst auf den Text dieses Liedes. Freue dich, Welt, dein König naht, mach deine Tore weit. Er kommt nach seines Vaters Rat, der Herr der Herrlichkeit. Jesus kommt bald, mach dich bereit, er hilft aus Sünden Nacht. Sein Zepter heißt Barmherzigkeit und lieb ist seine Macht. Freuet euch doch, weil Jesus siegt, sein wird die ganze Welt, des Satans Reich da niederliegt, weil Christ ihn hat gefällt. Soweit dieses bekannte Advents- oder Weihnachtslied, das in besonderer Weise auch auf das zweite Kommen Jesu hinweist, auf seine Wiederkunft. Dann wird es Freude auf Erden geben. Aus Psalm 47 lese ich nun die restlichen Verse 6 bis 10, die noch weiter die herrliche Stimmung beschreiben. Gott fährt auf unter Jauchzen, der Herr beim Hall der Posaune. Lob singet Gott, lob singet unserm Könige. Denn Gott ist König über die ganze Erde. Lob singet ihm mit Psalmen. Gott ist König über die Völker. Gott sitzt auf seinem heiligen Thron. Die Fürsten der Völker sind versammelt als Volk des Gottes Abrahams. Denn Gott gehören die Starken auf Erden. Er ist hoch erhaben. Soweit die Verse 6 bis 10. Etwas seltsam klingt die Formulierung, Gott fährt auf unter Jauchzen, der Herr beim Hall der Posaune. Wenn er unter Jauchzen aufgefahren ist, dann bedeutet das doch wohl, dass er zuvor herabgestiegen ist. Und wir sprechen hier ja über einen Bibeltext, der aus einer zukünftigen Perspektive auf das zurückblickt, was vorher geschehen ist. Deshalb interpretiere ich den Text so. Jesus ist derjenige, der bei seiner Wiederkunft herabsteigt auf die Erde und der für alle sichtbar seine Herrschaft aufrichtet und der dann, Vers 6, auffährt unter Jauchzen beim Hall der Posaune. Ob das eine einmalige Sache ist, wird hier nicht gesagt. Ja, ich muss zugeben, ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob mit dem Auffahren tatsächlich das gemeint ist, was ich mir darunter vorstelle. Manche Theologen sind der Meinung, mit dem Auffahren sei lediglich das Besteigen des Throns gemeint. Und so heißt es in einer modernen Bibelübersetzung, Gott ist auf seinen Thron gestiegen, begleitet von Trompeten und dem Jubelgeschrei seines Volkes. Wir kommen nun zu Psalm 48. Er handelt von der Stadt Gottes. Sie erinnern sich, über sie wurde bereits im vorletzten Psalm gesagt, sie soll fein lustig bleiben mit ihren Brünnlein, da die heiligen Wohnungen des Höchsten sind. Gott ist bei ihr drinnen, darum wird sie fest bleiben. Und nun also die ersten Verse aus Psalm 48. Ein Psalmlied der Söhne Korach. Groß ist der Herr und hoch zu rühmen in der Stadt unseres Gottes, auf seinem heiligen Berge. Schön ragt empor der Berg Zion, daran sich freut die ganze Welt. Der Gottesberg, fern im Norden, die Stadt des großen Königs. Gott ist in ihren Palästen, er ist bekannt als Schutz. Wenn hier der Berg Zion genannt wird, ein Hügel in Jerusalem, dann ist auch der Berg Zion gemeint. Und wenn von der Stadt Gottes auf dem hohen Berg die Rede ist, dann bezieht sich auch das eindeutig auf Jerusalem. Auf dem Berg Zion hat David seinen Palast gebaut, und hier wurde auch der Tempel errichtet. Doch ab Vers 5 stoßen wir auf eine Schilderung, die meines Erachtens nicht so recht hineinpasst in das Bild der historischen Stadt Jerusalem. Denn siehe, Könige werden versammelt und miteinander herangezogen. Sie haben sich verwundert, als sie solches sahen. Sie haben sich entsetzt und sind davongestürzt. Zittern hat sie da erfasst, Angst wie eine Gebärende. Du zerbrichst die großen Schiffe durch den Sturm vom Osten. Wie wir es gehört haben, so sehen wir es an der Stadt des Herrn Zebaoth, an der Stadt unseres Gottes. Gott erhält sie ewiglich. Selah. Soweit die Verse 5 bis 9. Was hier angedeutet wird, lässt sich historisch kaum einordnen. Wenn man allerdings annimmt, dass im vorausgegangenen Psalm 47 tatsächlich vorhergesagt wurde, wie Jesus nach seiner Wiederkunft seine Herrschaft auf Erden errichtet, dann könnte es hier in Psalm 48 um die Zeit nach den 1000 Friedensjahren gehen, die im Buch der Offenbarung angekündigt werden. Dann nämlich wird der Teufel noch einmal so richtig wüten können. In Offenbarung 20 in den Versen 7 bis 9 ist zu lesen: Und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan losgelassen werden aus seinem Gefängnis und wird ausziehen, zu verführen die Völker an den vier Enden der Erde, Gog und Magog, und sie zum Kampf zu versammeln. Deren Zahl ist wie der Sand am Meer. Und sie stiegen herauf auf die Ebene der Erde und umringten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Und es fiel Feuer vom Himmel und verzehrte sie. Soweit dieser Abschnitt aus dem Buch der Offenbarung. Ob diese Ereignisse in Psalm 48 tatsächlich angedeutet werden, mit Sicherheit lässt sich das nicht sagen. Auf jeden Fall aber gibt es auch im Buch des Propheten Jesaja die Erwartung, dass es einen Ansturm gegen den Berg Zion geben wird und dass Gott diesen Ansturm letztendlich abwehrt. Ich kehre nun wieder zurück zu Psalm 48 und lese die restlichen Verse ab Vers 10. Gott, wir gedenken deiner Güte in deinem Tempel. Gott, wie dein Name, so ist auch dein Ruhm bis an der Welt enden. Deine Rechte ist voll Gerechtigkeit, dessen freue sich der Berg Zion, und die Töchter Juda seien fröhlich, weil du Recht richtest. Ziehet um Zion herum und umschreitet es, zählt seine Türme. Habt gut Acht auf seine Mauern, durchwandert seine Paläste, dass ihr den Nachkommen davon erzählt. Wahrlich, das ist Gott, unser Gott, für immer und ewig. Er ist es, der uns führet. Das war der Schlussteil von Psalm 48, die Verse 10 bis 15. Sollte also die Stadt Gottes auch noch so bedroht werden von ihren Feinden, letzten Endes wird niemand ihr etwas anhaben können. Mit großer Freude werden die Gläubigen wie in einer Prozession um Jerusalem herumziehen und jedem Teil der prächtigen Stadt Beachtung schenken. Dass es sich dabei nicht um das heutige Jerusalem handeln kann, scheint mir klar zu sein. Denn statt eines Tempels findet man dort heute lediglich die berühmte Klagemauer. Sie ist die Westmauer des Plateaus, auf dem zur Zeit Jesu der zweite Jerusalemer Tempel stand. Das war eine weitere Folge aus der Sendereihe Durch die Bibel. Herzlichen Dank für Ihr Interesse. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei sind. Dann werden wir uns die Psalmen 49 und 50 näher ansehen. Also bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.